Hallo und herzlich willkommen hier bei Bibilinga, Raum für, dem Podcast von uns, Birte und Inga. Wir möchten in unserem Podcast verschiedene Räume schaffen. Räume für Menschen und ihre Geschichten, für Intimität und Sexualität, für berufliche Interessen, für Gefühle und Gedankenspiele. Mit GästInnen und ohne. Viel Spaß jetzt bei der kommenden Folge.
Unseren heutigen Raum möchten wir noch einmal Sandra geben. Kennt ihr sie noch? Sie war vor ein paar Wochen schon mal zu Gast bei uns. Nach der letzten Folge mit ihr und ihrem Kollegen Ralf, der als Pastor arbeitet, sind uns noch zu viele Themen offen geblieben. Daher haben wir uns entschieden, eine weitere Folge zum Thema katholische Kirche zu machen. Diesmal sprechen wir unter anderem über Macht und Machtmissbrauch, über sexualisierte Gewalt und das Zölibat. Sollte es euch mit einem der genannten Themen nicht gut gehen, hört euch die Folge nicht oder mit jemandem zusammen an. Hier kommt jetzt eine neue Folge Bibilinga Raum für, heute mit Sandra, eine Mitarbeiterin der katholischen Kirche. Ich würde einfach den Bogen spannen sozusagen und sagen, dass wir heute Sandra nochmal zu Gast haben.
Das ist schön.
In der letzten Folge auch schon da zum Thema katholische Kirche zusammen mit ihrem Kollegen Ralf Schmitz. Und heute ist sie nochmal alleine bei uns zu Gast. Und wir haben im Vorfeld und im Nachhinein. Im Vorfeld und im Nachfeld und im Mittelfeld haben wir, passend zur EM, haben wir uns einfach nochmal über verschiedene Themen, über die wir gesprochen haben, nochmal Gedanken gemacht und würden gerne auf manche Themen noch mehr eingehen, die wir nur so gestriffen haben, die wir nur gestriffen sind. Heute ist meine Grammatik schwierig. Und deshalb bist du heute nochmal bei uns und wir freuen uns sehr, dass du da bist.
Ja, danke, dass ihr mich nochmal eingeladen habt für heute und ich freue mich auch und bin ganz gespannt, wo wir noch so das eine oder andere streifen können.
Genau.
Vielleicht könntest du, liebe Sandra, für unsere HörerInnen einfach nochmal kurz beschreiben, was für eine Rolle spielst du eigentlich in der katholischen Kirche? Du hast es zwar in der letzten Folge auch schon kurz angerissen, aber ich weiß, dass es da noch ein paar Sachen zu ergänzen gibt und vielleicht, um ins Thema reinzukommen, wiederholst du es noch einmal oder erzählst noch mal ein bisschen von dir.
Ja, gerne. Wenn man gefragt wird als junge Frau, welche Rolle spielt man in der katholischen Kirche, würde ich erstmal sagen, keine so große. Aber natürlich würde ich sagen, in dem Feld, in dem ich arbeite, spiele ich natürlich eine Rolle für die Menschen, mit denen ich unterwegs bin. Ich bin Pastoralreferentin, ich habe Theologie studiert, bin Diplom-Theologin, so vom Studientitel her. Und es gibt danach eine praktische Ausbildung und die macht einen dann, wenn man den Abschluss dann hat, zur Pastoralreferentin. Und ich sage auch immer gerne, ich bin Seelsorgerin, weil das finde ich irgendwie schön, sozusagen, man darf sich um die Seele sorgen und ich sage das immer so, die Seele ist, wenn man es von der biblischen Übersetzung, also von der Bibel her schaut, wie es da übersetzt ist, das ist der ganze Mensch, also der Mensch als lebendiges Wesen und das finde ich irgendwas Schönes, dass man so um den ganzen Menschen sich mitsorgen darf, aber sorgen im Sinne so von begleiten, dabei sein und auf das eingehen darf, was der oder die andere braucht. Und bei mir sind es ja die Kindertagesstätten vor allem, das ist mein Hauptarbeitsschwerpunkt und wenn ich nach der Elternzeit starte, wahrscheinlich auch erstmal der einzige Schwerpunkt. Was mir da wichtig ist, dass wir das letzte Mal so die Frage, wie ist das so mit queeren Menschen? Und ich habe da ja sehr klar gesagt, natürlich bin ich mit queeren Menschen auch unterwegs, weil ich einfach davon ausgehe, ich bin mit so vielen Menschen unterwegs, das wird ein bunter Haufen sein und ich frage da aber auch gar nicht so nach entweder erzählen es mir Menschen, wenn es ihnen wichtig ist. Und das ist natürlich auch in der katholischen Kirche ein ganz sensibles Thema. Also die Frage nach Geschlechtsidentität und Sexualität. Und ich finde das, ich hatte ja gesagt, so zum Outing kann ich nicht raten. Das gilt für die ErzieherInnen, weil die von ihrem Job her genauso gesehen werden wie ich. Also das heißt, so im Kirchensprech, wir haben einen Verkündigungsauftrag, also wir dürfen von der guten, frohen Botschaft erzählen, und für die gelten nochmal andere Regeln als wir jetzt für die Hauswirtschaftskraft. Da finde ich dann, oft wird dann so gesagt, ja, aber da der eine oder die andere, das wissen wir doch. Und ja, wir wissen auch, ich weiß auch bei uns SeelsorgerInnen, es gibt homosexuelle Menschen oder auch Trans-Leute. Aber es endet ja dann da, sag ich immer, wenn derjenige zum Beispiel heiraten will. So. Mhm. Und dann spätestens ist es Ende. Vorher läuft das halt auch, auch verdeckt. Und gleichzeitig finde ich das total klasse, wie offen mein Bistum ist, für das ich arbeiten darf. Es gibt eine Arbeitsgruppe Regenbogenpastoral in der Arbeit bei den Kitas. Wir kooperieren mit dem Schmitz in Trier, das ist ein schwul-lesbisches Zentrum, mit den Bildungsreferenten dort. Wir haben Workshops schon mit ihm gemacht, und weil wir einfach ja auch eintreten für den, also wir haben den Bildungsauftrag mit unterschrieben, das hatte ich ja auch erwähnt, und unter anderem geht es dabei ja um geschlechtssensible Erziehung, und es ist halt einfach eine Spannung, die wir aushalten müssen, dass wir auf der einen Seite mit der Pädagogik und damit auch in der Religionspädagogik diesen Bildungsauftrag mittragen und auch umsetzen, und mit Blick auf die MitarbeiterInnen gibt es dann diese Einschränkungen, und das ist für uns alle, ich weiß das noch in einem Workshop, in dem wir waren, wie schwer, also diese Spannung ist dann im Raum und wie schwer das für uns alle auszuhalten ist. Und ich finde das einfach klasse, dass gerade in dieser Kooperation, die wir dort haben, beides eine Rolle spielen darf, weil wir eben da einen mega Support haben, einfach dass man sich selber weiterbilden kann zu dem Thema und sich damit auseinandersetzen kann und da einfach auch Menschen an der Seite hat, die einem auch weiterhelfen können. Und eben dieses Weiterhelfen, das ist so der Punkt, den ich auch gerne dann nutze, wenn ich dann davon auch erzähle, dass da auch Kooperation möglich ist. Ich hatte ja erzählt, ich habe mir das Buch Timbach jetzt bestellt, wo ihr ja hier auch schon mal eine Podcast-Folge zu gemacht habt, und bin dadurch darauf gekommen, weil wir von dem Kooperationspartner einen Kita-Koffer ausleihen können. Da geht es um Thema, also ganz grob geht es um Vielfalt, es geht natürlich auch einfach um das Thema Queer, aber auch, mhm, auch Thema Behinderung kommt vor, also alles, was irgendwie unter Vielfalt gepackt werden kann. Also Inklusion würden wir ja besser und richtiger sagen. Und da, glaube ich, passt das Buch gut rein. Und darüber nutze ich das oft, einfach nochmal den Hinweis zu geben, weil ich eben, ich weiß es nicht. Ich frage, also wir fragen ja auch nicht jeden Menschen nach seiner Sexualität oder nach seiner Geschlechtsidentität, wenn wir den Menschen das erste Mal treffen. Und das geht mich ja auch erstmal nichts an. Ich erzähle dann halt einfach gerne, das ist das Schmitz in Trier, und wenn man mal Fragen hätte, so auch gerade bei einem katholischen Träger, da kann man sich hinwenden. Also auch da gibt es dann Unterstützung. Mhm. Und das finde ich halt einfach super. Und
wie ist es denn eigentlich mit Homosexualität und der Bibel? Ich bin, muss ich gestehen, wirklich gar nicht bibelfest. Steht da irgendwas zu drin, dass das nicht in Ordnung ist, wie die katholische Kirche das ja auch so vertritt?
Also ich muss dazu sagen, ich finde, bei bibelfest ist immer so der Eindruck, eine Theologin sollte das sein. Ich finde, Bibel ist ein dickes Buch aus vielen Büchern. Ich sage, mit Sicherheit bin ich da mehr unterwegs drin als ihr. Aber ich habe auch selber noch mal mich ein bisschen vorab schlau gemacht. Und was ich sagen kann, ist, dass dass die Bibel sich nicht eindeutig äußert. Und die Problematik, die wir häufig haben, auch bei verschiedenen Theologien, ist, dass oft Schwerpunkte gesetzt werden. Also dann wird dann eine Bibelstelle herangezogen und die wird dann so gedeutet, ich sag's mal, wie man sie gerne hätte. Es gibt so eine Stelle auch im Alten Testament, die häufig herangezogen wird, um zu sagen, hier, da steht es doch, dass Homosexualität, also es geht in der Bibel, wenn, dann eigentlich immer um zwei Männer, dass das nicht gewollt ist. Aber wir müssen die Bibel ja auch immer noch mal vor einem ganz bestimmten soziokulturellen Hintergrund lesen. Und genau bei dieser Bibelstelle geht es eigentlich darum, es geht um Onan und davon kommt auch Onanieren. Und da geht es eigentlich gar nicht um Sex zwischen zwei Männern, sondern eigentlich darum, dass Onan eigentlich die Linie seines Bruders nicht fortführen will. Und, dass sein Same in dem Sinn verschwendet wird. Also es geht eigentlich, wenn man es jetzt mal biologisch oder medizinisch sagen will, geht es um einen Coitus interruptus eigentlich, also um eine Form von Verhütung. Und das ist nochmal was, nochmal was ganz anderes. Und was aber daran deutlich wird, ist, was sich an manchen Bibelstellen zeigt, ist einfach, dass wir diesen soziokulturellen Hintergrund ja so verstehen müssen, wie wichtig es war, Nachkommen zu bekommen. Weil das war einfach die Altersvorsorge. Und dass aber Homosexualität in dem Sinn, wie wir sie heute kennen, können wir wirklich, also auch Bibelwissenschaftler sagen das dazu, also die Bibel äußert sich nicht eindeutig, sodass wir nicht sagen können, dass das wäre nicht gewollt.
Also wenn ich mich erinnere, jetzt keine Ahnung, an den Kommunionsunterricht auch oder so, aber ich habe immer, oder auch so hat auch unsere Mutter uns das auch nahegebracht, auch zum Beispiel Jesus immer als jemanden vorgestellt, in Anführungsstrichen sage ich jetzt mal, der jeden liebt und Gott ja natürlich auch, aber einfach so, dass es immer so, jeder hat irgendwie das Recht drauf, geliebt zu werden und auch so ohne Wenn und Aber irgendwie auch so. Und da habe ich mir gedacht, wie kann das dann sein, dass man sagt, okay, aber die zwei Menschen, die sich lieben, ja, die finde ich jetzt nicht so gut, weil die lieben halt gleichgeschlechtlich und nicht und sind nicht Mann und Frau zum Beispiel.
Ja, und ich glaube, das ist genau der Punkt, wo wir uns einfach auch mit Recht einfach schwer tun und dass es einfach auch falsch ist, dass einzelne Bibelstellen einfach rausgepickt werden, weil die Bibel kennt eine sehr innige Freundschaft zwischen zwei Männern, die Bibel kennt zwei Frauen, die miteinander unterwegs sind. Das sind immer, also wir können, auch das können wir jetzt nicht nehmen für homosexuelle Partnerschaften. Und gleichzeitig sehen wir aber, dass die Bibel mehr Beziehung kennt als die Beziehung rein zwischen Mann und Frau. Und, und auch die Frage nach Mann und Frau ist total spannend, wenn wir in den Schöpfungsbericht, also ganz, ganz an den Anfang von der Bibel schauen. Ihr kennt wahrscheinlich die Übersetzung auch. Gott schuf den Menschen und als Mann und Frau schuf er ihn. So, das ist das, was wir kennen, so in den Ohren haben. Aber wenn wir jetzt da ganz, ganz ins Detail gehen würden, rein in den hebräischen Text oder da heißt es eigentlich, Luther übersetzt es als Mann und Männin. Aber eigentlich geht es darum, erstmal zu sagen, Gott schuf den Menschen. Also Adam kommt von, heißt eigentlich nur Mensch und nicht Mann. Wir lesen ja Adam und Eva als zwei Namen. Also so wie wie ihr Inga und Birte, ich Sandra heiße. Aber eigentlich heißt es ja, Gott schuf den Menschen und Eva heißt Mutter allen Lebens. Dass das eigentlich, also in der neueren Bibelübersetzung im Deutschen heißt es da, männlich und weiblich schuf er sie. Und da wird es auch schon spannend. Also es heißt erst, Gott schuf den Menschen Und dann heißt es, er schuf sie männlich und weiblich. Sie wäre da erst dann der Plural. Da müsste man ja auch drüber stolpern und sagen, ja Moment mal, eben war doch noch von einem die Rede. Wieso sind das jetzt mehrere? Und was sich daran einfach zeigt, ist, dass der Mensch vielfältig geschaffen ist. Und eben nicht nur, dass wir sagen, als Mann und als Frau, sondern männlich, weiblich. Und ja, die Bibel kennt jetzt nicht das Geschlecht divers, aber wir haben ja auch neben der Bibel andere Texte aus dieser Zeit. Und zumindest mal so der androgyne Mensch war zu dieser Zeit vertraut, bekannt. Also die Menschen wussten, es gibt auch noch Menschen, die sich nicht da so einkategorisieren lassen. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass wir das nochmal vor Augen haben.
Also ist es vor allem ja irgendwie schon ein Interpretationsspektrum, was da vorhanden ist, und je nach Auslegung oder je nachdem, was gerade der, weiß ich nicht, der Pfarrer in einer Kirche gerade denkt, vermittelt er wahrscheinlich die Werte so ein bisschen, wie das für ihn persönlich ist. Kann man das so sagen?
Ja, also ich glaube, man muss ja schon dazu sagen, dass diese Interpretation Kirche jetzt über ganz, ganz lange Zeit geprägt hat. Und das ist jetzt keine, also natürlich sind es einzelne Personen, die das vielleicht nochmal stärker machen. Also auch nicht nur in der katholischen Kirche, auch in den evangelischen Kirchen gibt es Menschen, die das sehr stark machen, zu sagen, also Homosexualität muss verurteilt werden, und die das dann, also da würde ich dann sagen, dann ist es wirklich dieser die Frage der Interpretation, und gleichzeitig für meine Kirche ist es schon so, dass das, glaube ich, also im Zuge jetzt, als die Frage nochmal aufkam, beziehungsweise die Frage kam ja gar nicht auf, ob wir homosexuelle Partnerschaften segnen, sondern Rom hat ja einfach nochmal gesagt, die segnen wir nicht. Mhm. Und da wurde dann nochmal eigentlich in der Öffentlichkeit sehr deutlich, wie viele SeelsorgerInnen dieses Verständnis nicht mittragen und schon lange auch nicht mehr mittragen. Und das ist auch nochmal Thema beim Synodalen Weg, der jetzt auch läuft. Corona-bedingt kriegt man da auch nicht so viel mit. Ich kenne eine Kollegin, die dabei ist, und da geht es auch nochmal stark um die Frage auch nach Partnerschaften, nach Sexualität, in den verschiedenen Themen, in denen sie da unterwegs sind.
Kannst du vielleicht kurz einmal nochmal beschreiben, was der synodale Weg ist?
Ich finde das immer, es ist immer so kirchenintern, dass oft auch, glaube ich, der Eindruck entsteht, so die Kirche ist am besten mit sich selber beschäftigt. Der synodale Weg ist, ist keine Synode, aber es ist, ich bin nicht so gut da drin, sowas zu erklären, merke ich immer, aber es ist eine große Versammlung, und die Bischofskonferenz ist dabei, von der ist der auch eingerichtet worden. Und jetzt muss ich gestehen, ich bin jetzt da nicht vorbereitet zu sagen, welche vier Foren da nochmal, also es geht schon, also ganz wichtig ist auf jeden Fall die Frage nach Macht in der Kirche, also auch im Bereich wegen sexualisierter Gewalt. Die Kollegin, die ich kenne, ist bei dem Thema auch, ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig sage, aber das Thema gelingende Beziehungen, also Sexualität und so weiter. Also wirklich so die harten Eisen in der katholischen Kirche, also wo Frauenordination auch als, also das alles, was immer wieder auf den Tisch kommt und immer ungeklärt bleibt. Und das wird da beraten von der großen Versammlung. Also sind Bischöfe dabei, Priester dabei, aber halt auch vor allem einfach ganz normale KatholikInnen, Menschen, die jetzt nicht geweiht sind. Also auch nicht nur Hauptamtliche, also auch einfach Menschen, die gläubig sind. Die Themen, so die ich jetzt genannt habe, werden da beraten. Und am Ende von diesem synodalen Weg sollen Beschlüsse gefasst werden. Und es geht einfach grob gesagt um die Frage, wie sind wir Kirche und wie sind wir Kirche auch die zukunftsfähig.
Ist das aber was Deutsches oder ist das was
Globales? Ja, ist was Deutsches. Mhm. Also das ist auf deutscher Ebene, wie gesagt, von der Deutschen Bischofskonferenz einberufen. Und ich habe es mal versucht so zu erklären, wie es vielleicht von außen verständlich ist. Also deutsche KatholikInnen zusammen mit der Deutschen Bischofskonferenz beraten wirklich diese wichtigen Themen auf Deutschland-Ebene.
Okay. Und wird das denn nach Rom irgendwie auch getragen oder ist es einfach quasi, geht es nur um das, um Deutschland jetzt? Also jedes Land hat ja auch nochmal seinen eigenen Glauben, vermute ich.
Ja, wir sind da ja, die katholische Kirche sagt ja da gerne, sie ist Weltkirche, also und das, der synodale Weg in Deutschland wird sehr klar von Rom gesehen. Und gab es ja, ihr habt das vielleicht in der Presse auch mitbekommen, dass Kardinal Marx angeboten hatte, zurückzutreten und der Papst diesen Rücktrittsgesuch abgelehnt hat. Und dass man in der Antwort, die er gegeben hat, so mach weiter so an der Stelle, an der du jetzt bist, dass das auch nochmal zeigt, also es ist immer die Frage, wie kritisch sieht Rom diesen synodalen Weg, weil Deutschland eigentlich immer so das Land ist, was sehr selbstkritisch innerhalb der katholischen Kirche sich bewegt. Und auch dieses Nein aus Rom, das ist auch immer die Frage, wie man das interpretiert. Also da gab es auch Stimmen, die ja gesagt haben, das ist auch schon mal so ein, ja, da werden Grenzen gesetzt. So, also wir sehen, dass ihr Themen diskutiert, aber seid euch klar, wir sind hier Weltkirche und ihr könnt nicht einfach euer deutsches Ding machen. Und gleichzeitig sind wir aber in der Weise auch Weltkirche, dass es nicht egal ist, was in einem Land passiert und was dort auch beraten und auch eventuell dann auch beschlossen und entschieden wird, was, wie dort Menschen in ihrem Glauben Kirche sein wollen. Und dass das natürlich auch gesehen und gehört wird. Und das ist auch meine Hoffnung, dass das auch Auswirkungen haben kann und dass wir mit der Art und Weise, wie wir diskutieren und Debatten führen, auch andere Menschen anregen können. Und es ist ja auch nicht so, dass nirgendwo auf der Welt Menschen auch so denken würden. Also allein schon auch in den Nachbarländern in Europa. Es ist so, dass da auch die Menschen sich die gleichen Fragen stellen. Aber wir dürfen auch nicht da vergessen, dass es auch Länder gibt, wo es nochmal ganz anders aussieht. Aber es wird auf jeden Fall gehört.
Das sieht man ja auch gerade wieder am Beispiel von Ungarn.
Ja, auf jeden Fall. Ja, Polen ähnlich. Und da sind dann die Menschen in der Kirche ja auch immer Teil ihrer Gesellschaft in ihrem Land. Und
natürlich, ja.
Glaubst du, dass es, es ist ja so, durch das Zölibat sind ja auch die Priester, die Bischöfe, ja, ich sag jetzt mal alle, wie soll ich das wirklich sagen? Also alle, ja, ich glaube, man kann sagen, Priester und Bischöfe dürfen, die leben im Zölibat, oder habe ich jemanden vergessen? Also klar, der Papst noch, aber genau. Ja. So. Und dadurch ist es ja auch, ist es denen ja eben quasi auch nicht gestattet, eine Familie zu gründen. Meinst du, es wäre offener, wenn sie die Möglichkeit hätten, auch eine Familie zu gründen, weil man sich dann vielleicht nochmal mit anderen Dingen beschäftigt?
Also ich glaube, dass...
Verstehst du, was ich meine?
Ja, ich verstehe, was du meinst.
Ja.
Also ich, meine persönliche Meinung ist, dass es eigentlich frei sein sollte, zu wählen. Also ja. Ich denke immer so vom normalen Menschen her, wir kennen ja in unserem eigenen Umfeld auch Menschen, die sind Singles und sind das auch aus Überzeugung. Ich glaube auch, es gibt auch andere Berufe, die das auch nahelegen, dass manche Menschen auch alleine leben, weil sie vielleicht sagen, dann kann ich den Beruf anders ausüben. Also das ist meine ganz persönliche Meinung, ist, dass es offen sein sollte. Ich glaube, das ist ein Aspekt unter vielen, der mir wichtig ist, dass so wie Kirche bei uns aufgebaut ist, nämlich so hierarchisch, so von oben nach unten gedacht, dass da ja ganz viel Problematik ja drin liegt, dass Macht missbraucht werden kann, dass das zu Dingen führt, dass Gewalt ermöglicht dass es nicht damit getan ist, einen Aspekt zu ändern, sondern wir müssen da ganz differenziert drauf gucken. Aber das ist einer, wo ich sage, das wäre auch mit einer der einfachsten Dinge, die auch möglich sein würden, das Zölibat abzuschaffen, weil es ja auch noch nicht immer da war. Also es gibt nicht, es gab den Zölibat noch nicht immer für den Priester.
Seit wann gibt's den?
Oh Gott.
Da bin ich gar nicht informiert. Also, ist ja auch wurscht, aber da bin ich...
Das ist ja egal, da sprechen wir was rein.
Nee, aber da muss ich sagen, da bin ich mir gar nicht... das weiß ich einfach gar nicht.
Aber weißt du, warum der irgendwann eingeführt wurde dann?
Also das wäre ich jetzt vorsichtig, das so quasi in die Öffentlichkeit reinzusagen. Also da bin ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so, dass ich mich damit mal tiefer auseinandergesetzt habe. Aber es gab ja viel so auch früher so, ja, also Papstfamilien und also dass sie wirklich da von Generation zu Generation das weitergegeben wurde, aber da hätte ich jetzt auch vorher nochmal nachgucken und nachlesen müssen. Aber ich glaube, dass das Wichtigste daran ist, einfach zu sagen, der Zölibat, also vielleicht muss man es anders sagen, also die Frage der Priesterweihe hängt nicht am Zölibat. Es gibt auch Männer, die zum Beispiel auch konvertieren. Also wenn ein evangelischer Pfarrer zum Beispiel katholisch wird, hat er die Möglichkeit, sich zum Priester weihen zu lassen. Aber dann hat er ja auch schon Familie. Oder auch in anderen Konfessionen, die mit Rom uniert sind, also zu Rom dazugehören, zur römisch-katholischen Kirche, gibt es auch Konfessionen, in denen der Mann, also der Priester, Familie haben darf.
Aha, okay.
Das gibt es, aber...
Ich finde es immer auch... Sag du weiter, sorry.
Nee, alles gut.
Nee, ich finde es auch immer so eher so ein bisschen schizophren, weil so dieses Bild nach außen immer das eine ist. Und ich meine, gerade in den ländlicheren Gegenden, wenn man auf dem Dorf wohnt zum Beispiel, kriegt man ja auch einfach mit, dass das nicht eingehalten wird. So, oder dass es in vielen Fällen nicht eingehalten wird, sondern einfach das Bild nach außen so besteht. Und da frage ich mich halt immer, warum gibt's das oder warum macht man es dann heimlich oder also so dieses ich erkenne den Sinn nicht.
Ja, also ich glaube, dass das Bild kommt ja schon daher, also auch wenn es geschichtlich so ist, dass es den Zölibat nicht schon immer gab, sondern dass der halt irgendwann eingeführt wurde und mit den Gründen, die wir noch nachgucken und das Bild, ich meine, wenn wir, das Bild ist ja auch aus dem Neuen Testament, also Jesus, der alleine mit den Jüngern unterwegs war Und auch, auch in den Briefen von Paulus heißt es einfach, dass in die Ehelosigkeit nochmal betont und auch nochmal sehr hervorgehoben, wie wichtig das ist, um des Himmelreiches willen ehelos zu sein. Und dann, das ist, glaube ich, so auch so dieses Bild. Ich finde es schon wichtig, also ich habe da durchaus auch mit Priestern schon drüber gesprochen und ich kenne auch wirklich Männer, die auch sagen, sie könnten es sich nicht vorstellen, daneben noch Familie auch mitzutragen. Aber das ist das, was ich meine, dass es derjenige doch selbst entscheiden können sollte.
Also dann können die sich ja quasi aussuchen, genau, ob sie jetzt Familie haben oder ist, nicht. Ne?
Ja. Weil der Gedanke bei zum Beispiel Schwestern, die sich entscheiden, ins Kloster zu gehen, ist ja häufig auch so dieses, ne, dass man eine Verbindung mit Gott hat und Gott die Verbindung ist, für die man sich entscheidet und nicht irgendwie ein Mann oder was auch immer. Gibt es da in die Richtung auch ein Gedanke bei den Männern, beziehungsweise das wäre widersprüchlich zu dem homosexuellen Gedanken, wenn man jetzt davon ausgeht, wie es viele tun, dass Gott ein Mann ist.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Das ist ja genau der Punkt, dass Gott als Mann gedacht wird. Und das zeigt sich ja auch in vielen Gottesbildern, wenn vom Vater und dem guten Hirten, es sind alles männlich geprägte Bilder. Da stolpern wir dann ja schon drüber. Weil eigentlich gilt das für den Mann genauso wie für die Frau, dass auch der Mann ja eine so tiefe Gottesbeziehung haben kann, dass er sagt, für ihn steht Gott an erster Stelle in seinem Leben. Und das ist dann, glaube ich, das sind die gleichen Gefühle, gleichen Motivationen für einen Mann wie für eine Frau, wenn sie jetzt ein Ordensleben führen wollen. Ich glaube halt, was für mich persönlich nochmal der Unterschied ist, ob ich jetzt in einem Orden lebe, also in einem Kloster oder Priester bin, ist, dass die Menschen ja in eine Gemeinschaft eintreten und dann Teil auch von dieser Gemeinschaft sind und dort ja auch eben auch mit all den Menschen zusammen leben oder auch leben müssen. Die sucht man sich dann ja auch nicht aus. Ist auch ein bisschen wie das ist ein bisschen wie eine zweite Familie. Familie suchen wir uns auch nicht aus. Das ist, glaube ich, bei den Priestern ist das halt sehr herausfordernd, weil die dann erstmal ja auch in vielen Bereichen ihres Lebens auch alleine unterwegs sind, also in der Regel alleine leben und dass das, glaube ich, auch sehr herausfordernd ist, so zu leben und gleichzeitig aber dann, also viele, die ich kenne, die einfach auch einen guten Freundeskreis haben, auch in ihrer Familie sehr verwurzelt und verbunden sind und dass das auch oft für mich persönlich auch die authentischen Menschen sind. Also die da einfach eben nicht da völlig abgehoben alleine irgendwo leben. Und im Moment ist es ja einfach so, dadurch, dass wir den Zölibat haben und die Männer, die sich dazu entscheiden, Priester zu werden, können sich aktuell ja dann nur auch dafür entscheiden, dann auch eben ehelos zu leben, also partnerlos, partnerinlos. Also ich finde es halt immer wichtig zu sagen, diese Regel gilt dann aber für alle. Mhm. Also ob man jetzt hetero oder homosexuell ist.
Mhm. Hey, ich habe mich auch so, ich musste drüber nachdenken, ob man das auch einfach verbinden kann, dass es eben dieses Zölibat gibt und auch mit der Tatsache, dass es halt so viel Missbrauchsfälle in der Kirche gibt, weil die Menschen dort ihre Sexualität nicht ausleben können und sich dadurch, also ich meine, da gibt es ja tatsächlich dann einfach auch viel Homosexualität, wenn man jetzt mal quasi jetzt mal die Missbrauchsfälle mit Kindern jetzt mal außen vor lässt. Ich meine, das ist keine Pädophilie, aber sicherlich gibt es ja auch Priestern oder Brüder untereinander zum Beispiel eben auch. Und da habe ich nur mich gefragt, ob, ob, ob das auch was damit zu tun hat, wenn es dieses Zölibat nicht gäbe oder ob es die Missbrauchsfälle auch schon gab, bevor es das Zölibat gab.
Also ich glaube...
Weil das geht ja schon seit, also auf viele, viele, viele Jahre zurück.
Also ich glaube, dass man da sehr sensibel sein muss, wie man das bewertet. Es gab die MHG-Studie, die gemacht wurde, also erstellt wurde im Auftrag der katholischen Kirche. Und darin heißt es zumindest, dass also es geht darum, geht um die Frage von Klerikalismus und es geht aber auch um die Frage, also was ziehen wir auch an? Also das ist durchaus, aber es geht eher darum, dass es also die Frage nach Männern, die mit ihrer Sexualität im Prinzip nicht vertraut sind, also dass es da, also dass es eine gewisse Unreife gibt. Aber das ist eigentlich jetzt etwas, was nicht unbedingt, also der Zölibat, also man kann es eigentlich schon so sagen, das wird da drin auch deutlich, der Zölibat ist jetzt nicht schuld daran, dass es so viele Missbrauchsfälle gibt, weil allein das, und da müssen wir, glaube ich, dann schon auch ehrlich sein, also ich bin wirklich jemand, die immer sagt, wir müssen zuallererst auf uns selber schauen, bevor wir mit dem Finger woanders hinzeigen, aber bei der Frage muss ich einfach auch sagen, also die meisten Fälle von Missbrauch, vor allem von Missbrauch an Kindern, finden in Familien statt. Von Menschen, die in Partnerschaften leben. Und das ist eigentlich schon so die Antwort, dass man sagt, also, das ist eine Möglichkeit, das auch mitzudenken, aber es geht eher um die Frage, sind die Männer in den Seminaren, wenn sie ins Priesterseminar eintreten, also wird Sexualität dort thematisiert oder wird es eher tabuisiert? Also darum geht es, da drauf zu schauen, also dass die Menschen sich als Mensch wahrnehmen, die eine Sexualität haben und die nicht deckeln. Also zu sagen, ich darf das nicht, also, sondern sich damit auseinandersetzen müssen. Darin liegt eher die Schwierigkeit.
Weil das durch das Zölibat kann man sich ja quasi gar nicht entdecken. Oder tritt das erst verspätet ein?
Ja, ich würde sagen, dass also die Frage begünstigt das, dass es eine Unreife gibt, die eigene Sexualität betreffend.
Wobei man ja auch da nochmal ganz klar trennen muss, die Sexualität der Priester oder der Männer in der katholischen Kirche, die im Zölibat leben, ist ja auch nochmal komplett abzugrenzen von dem, was sie mit den Kindern tun oder mit dem, was mit den Kindern getan wurde, weil das ist ja nicht, ob die jetzt ihre Sexualität entdecken oder nicht, ist diese Pädophilie oder dieser Missbrauch an Kindern, hat ja nichts mit der eigentlichen oder nichts mit sexuellen Orientierungen zu tun, über die wir sprechen und für die wir hier einstehen. Ne? Finde ich, ist auch immer wichtig, abzugrenzen.
Ja, das ist sehr wichtig, weil das ist einfach, also das ist ein Verbrechen.
Ja.
Also und anders dürfen wir das auch nicht nennen. Und das ist wichtig auch zu trennen. Und dass das möglich ist in der katholischen Kirche, hat ganz viel eben auch mit den Machtstrukturen zu tun, die wir haben, dass auch Pfarrer sehr viel Freiheit haben, also sehr viel, auch viel Macht einfach besitzen und dass dort viel möglich ist, sodass es nicht gesehen werden kann. Und
Es ist ja auch einfach, wenn man sich Filme anschaut oder auch mal guckt, was für einen Stellenwert hat die Kirche und die Pfarrer früher in einem Dorf. Ne? Das ist ja auch nochmal was ganz anderes. Die Menschen waren Vertrauenspersonen, vielleicht auch erste Ansprechpartner, wenn man über Themen sprechen wollte, mit denen man über sonst niemand reden konnte. Ne? Sind ja viele Leute in die Kirche gegangen, zur Beichte gegangen, haben sich an die geistlichen Menschen gewendet und da finde ich es auch einfach nochmal umso schlimmer, dass diese Machtposition, die man ja letztendlich dadurch hat, weil alle Menschen einem irgendwie, oder was heißt alle Menschen, aber viele Menschen einem bedingungslos vertrauen, diese so auszunutzen. Und am Ende stehen ja viele Opfer da und ihnen wird gar nicht geglaubt, weil dieser geistliche Mensch eher unfehlbar ist in den Augen vieler Menschen. Und das ist, finde ich, dieses... könnte ich ausrasten.
Ja.
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 Aber vielleicht gehen wir darauf auch nochmal an anderer Stelle ein, weil ich glaube, du bist jetzt nicht die Person, mit der wir jetzt hier die den Missbrauch der katholischen Kirche rechtfertigen, also rechtfertigen sowieso nicht, aber kommentieren muss. Genau, vielleicht.
Aber das ist ja genau der Punkt. Ich muss das nicht, also erstens gibt es dort nichts zu rechtfertigen, sondern einfach nur zu sagen, alles, was sexualisierte Gewalt, Missbrauch an Schutzbefohlenen angeht, oder auch an erwachsenen Personen, es zu verurteilen. Und das sind Straftaten. Und auch wenn ich, das ist ja das, so wie ich das jetzt von dir da auch so verstehe, natürlich bin ich das nicht. Aber ich arbeite für die katholische Kirche und werde einfach auch nach außen so wahrgenommen. Da sage ich immer, da muss ich mich auch anfragen lassen.
Mhm.
So. Und das finde ich einfach wichtig. Und deswegen finde ich es halt so wichtig auch zu sagen, und an den Stellen, an denen es mir möglich ist, werde ich das auch immer wieder auch in der eigenen Kirche sagen, dass wir Aufklärung aller Fälle brauchen und dass wir vor allem brauchen, dass wir alles an Machtstruktur abbauen, die Missbrauch ermöglichen.
Mhm.
Und das halt schonungslos und transparent. Dass die Zeit vorbei ist, unter den Teppich zu kehren, zu verschweigen, zu vertuschen. Und möge es noch so sehr uns selber schlecht darstellen. Das ist das, was ich oft immer noch wahrnehme in meiner Kirche, dass, und das finde ich das, was so schmerzlich ist, also was mich oft auch ohnmächtig macht und auch wütend und auch oft sprachlos, dass ich es immer wieder erlebe, dass es darum geht, irgendwie doch noch gut dazustehen, also dass das Bild nicht noch weiter beschmutzt wird. Und die Zeit ist vorbei. Die war noch nie da, aber sie wurde so gemacht und also da ist der Punkt lang überschritten, dass das egal sein muss.
Und warum glaubst du, ist es so, dass also ist es nur, um das Bild zu wahren, dass die Kirche ich meine, es ist ja offensichtlich bekannt, dass wenn jemand, also wenn eine Geschichte jetzt rauskam und klar war, der und der Pfarrer hat so und so viele Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht, dass da nicht sofort gehandelt wird, sondern auch eventuell einfach gesagt wird, okay, geh in eine andere Stadt oder so. Woher kommt, also warum kommt man darauf, das einfach nicht zu verfolgen oder auf Zeit zu schinden oder ich weiß nicht.
Also ich muss für mich erstmal sagen, also das ist etwas, was ich selber auch nicht verstehe. Also ich weiß es nicht, wie man jemals darauf kommen konnte. Und wenn es nur, und wenn man nur geglaubt hätte, es wäre nur ein einziger Fall, sind es doch Menschen, von denen wir reden. Menschen, denen so unfassbar großes Leid angetan wurde. Aber ich glaube, das ist das ist einfach so dieses, du hast ja eben erzählt, also wie das in Filmen noch dargestellt wurde oder wie das auch früher war, der Pfarrer, also dass das so ein verklärtes Bild, und ich glaube einfach, dass so dieses Bild von Kirche, die so idealisiert ist und die das Reich Gottes abbildet, und dass das so, so hochgehalten werden wollte, also dass das auch was mit, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch was mit Angst zu tun hat, oder auch, dass da das eigene Bild auch zerbröckelt. Also dass als so die Welle so groß war, 2010, dass das alles so an die Öffentlichkeit gekommen ist, wie viele Missbrauchsfälle es in der katholischen Kirche gab, wie viele da so erschüttert waren. Und unser Bischof im Bistum Trier ist ja Beauftragter für die Fragen des Missbrauchs in der katholischen Kirche, und er hat zu uns mal gesagt, die ganzen letzten Jahre, als dann immer noch mal auch dort Studien erstellt wurden oder auch in einzelnen Bistern Aufarbeitungen in Gang gekommen sind, dass es immer noch Menschen gab, also auch Bischöfe gab, die dann immer noch erschüttert waren, und dass er das einfach nicht versteht. Und das ist was, wo ich irgendwas sage, ich verstehe das auch nicht, wie man immer noch erschüttert sein kann, weil das einfach, das ist Fakt, dass es das gegeben hat, und dass es, glaube ich, immer noch auch, also ich weiß es nicht, warum das so ist. Also wahrscheinlich einfach, weil ich kann mir das selber gar nicht erklären, weil das für mich einfach undenkbar ist, dass das einfach nicht, also dass man jetzt nicht sagt, wir müssen das schonungslos aufklären. Und wenn das noch größer wird, also wenn die Zahlen noch mehr werden, wenn wir, und ich, also ich glaube, für mich selber sage ich immer, also ich glaube, dass die Botschaft, die wir von Jesus haben, ist eine Botschaft, die eigentlich dem Leben helfen soll. Das ist eine Botschaft, die mir es leichter macht, durchs Leben zu gehen. Und dass, wenn wir das nochmal ermöglichen wollen als Kirche, dass diese Botschaft im Fokus steht, dann muss alles wirklich transparent aufgeklärt werden. Weil sonst sind wir ja in einem unfassbar, also wir sind ja für mich selber, also sage ich immer, unglaubwürdig. Das ist so. Das können wir, das ist überhaupt nicht schön zu reden. Nee, wir können uns nicht irgendwo an den Tisch setzen und irgendwie die Moralkeule schwingen, weil wir immer wieder vor Augen gehalten bekommen werden, guckt mal bei euch. Und da gilt es auch nicht rauszukommen, sondern es gilt einfach damit umzugehen und daraus zu lernen. Und aber in dem Sinne von dem Lernen, dass man nicht immer sagt, ja, wir sind irgendwie, also das passiert ja ein Fehler nach dem anderen im Bereich von Aufarbeitung. Und in dem Kontext meine ich das nicht. Also da ist das Lernen vorbei. Also da wissen wir, was gilt und wie auch aufzuarbeiten ist. Aber in dem Sinn, dass wir sagen, wenn wir irgendwie noch mal im Ansatz Glaubwürdigkeit erlangen wollen, dann nur so. Aber das ist eine Frage, ich weiß nicht, wie ich die beantworten soll. Weil das ist für mich, ist das nicht zu beantworten. Weil also ich finde, da gibt es nur die Antwort drauf, dass es nicht zu verstehen ist.
Ich finde, ich hatte mich im Vorfeld auch zu der Aufnahme auch mit Maria 2.0 auch befasst, und die ja auch in ihren Thesen ja eben auch die transparente Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch in der Kirche eben auch fordern in ihren Thesen. Und als ich die mir so durchgelesen habe, dachte ich mir auch so, ja, genau das, also alle Thesen waren für mich ganz, 100% sinnig, auch wenn ich selber mit der katholischen Kirche nicht so viel, mich nicht sehr damit verbinde, aber als ich das so gelesen habe, dachte ich, ja, genau, das sind so christliche Werte, mit denen kann ich mich auch identifizieren. Und da frage ich mich dann auch, und gerade jetzt auch nochmal auf das Thema sexuellen Missbrauch bezogen, warum denken nicht alle so? Also bei diesen Thesen zum Beispiel auch. Also es ist, ja, wo will ich jetzt eigentlich drauf hinaus? Aber also einfach, dass es, ja, ich glaube einfach, ich wollte sagen, dass es wichtig ist, dass es eben zu diesem transparente Aufklärung einfach auch kommt. Und das braucht natürlich Jahre und wahrscheinlich auch Jahrzehnte, weil es einfach so viele Strukturen auch sind. Aber du hast ja eben selber auch gesagt, der meiste Missbrauch findet ja auch zum Beispiel in der Familie statt. Und auch da wird es ja ganz oft einfach unter den Teppich gekehrt und nicht drüber gesprochen. Und oder keiner, man kann ja auch, das will ich natürlich jetzt damit gar nicht irgendwie kleinreden, aber was waren das für Skandale mit den Produzenten, große Filmproduzenten, wo halt so, ja klar, der packt halt ein bisschen an. So, und das wurde so, das war gang und gäbe, dass man das wusste.
Aber auch hier sind auch. Wir wieder in einer Machtstruktur, ne, letztendlich.
Absolut, ja, absolut, ja. Natürlich, immer. Mhm. Also das ist ja, ich glaube, dass das, also würde ich jetzt mal sagen, das geht einfach ja auch damit mit einher, ja, also mit Machtmissbrauch und das ist ja einfach, ja, wie oft ist es irgendwie, ja, dass es in der Familie eben auch Thema ist, dass, oder in der Schule oder, ja, dass es irgendwie Thema ist mit sexualisierter Gewalt und dass dann aber gesagt wird, ja, okay, jetzt sag mal nix, wird schon nicht so schlimm sein oder dass man einfach überhaupt nicht geglaubt wird. Dass,
genau. Ja, das geht ja bis dahin, dass der oder diejenige selbst das auch verharmlost. Also das ist ein ganz typisches Zeichen. Schämt. Auch. Genau. Eines Opfers das kleinzureden, das war nicht so schlimm und ja, das war ja nur einmal oder nur zweimal oder nur dreimal und das wird kleingeredet und ich glaube, das ist halt auch der wichtigste Punkt, dass eben Machtstrukturen das einfach ermöglichen und begünstigen und erst wenn die aufgebrochen werden, diese Strukturen, dann kann sich etwas verändern und alles andere ist letztlich Kosmetik. Also zu sagen, darf eine Frau am Altar stehen und die Messe feiern. Wir haben auch Frauenklöster, in denen Missbrauch stattgefunden hat. Es ist ja nicht so, dass das Missbrauch nur eine Frage von Männern wäre. Wäre auch nicht richtig. Auch also prozentual ist die Zahl größer, aber nicht ausschließlich. Und das wäre auch nicht ehrlich. Und das ist genauso der Punkt mit dem Zölibat. Alles, was wir irgendwo nur im Kleinen verändern, sind reine Äußerlichkeiten. Ohne das kleinreden zu wollen, dass das vielleicht manches davon ein erster Schritt sein könnte. Aber ohne dass Strukturen wirklich aufgebrochen werden, und das finde ich so auch nochmal, wenn man da auch nochmal auf die Bibel schaut, also wenn du sagst eigentlich das, was wir als Kinder alle irgendwie gesagt bekommen haben, so Jesus hat jeden Menschen lieb und jeder ist so gewollt, jede ist gut, so wie sie ist. Und in der Bibel heißt das auch irgendwo an einer Stelle, bei euch soll es nicht so sein, also es soll anders sein bei uns. Also und da geht es doch darum zu sagen, bei uns soll es doch eigentlich gut sein. Und wenn wir da wirklich hinkommen wollen, dann müssen wir alles abbauen an Machtgefälle. Also wenn wir wirklich unterwegs sein wollen als Menschen, die an Gott glauben und was Gutes für das Leben der Menschen wollen, dann ist da noch ganz viel Arbeit zu tun.
Ja, auch irgendwie Räume schaffen, dass auch Opfer, ne, sich frei fühlen zu sprechen. Oder das ist ja häufig noch so in der Kirche, aber auch in der Gesellschaft allgemein, dass dieses, man traut sich nicht, was zu sagen, weil man entweder verurteilt wird oder einem eh nicht so recht geglaubt wird und so. Ich finde, da müssen wir generell als Menschen gucken, dass man das nicht so tabuisiert, dass es leichter wird für Menschen, auch darüber zu sprechen und sei es nur mit dem engen Umfeld oder so, aber häufig sind es ja auch ganz, ganz viele, die das wirklich mit sich alleine irgendwie ausmachen und das auch gar nicht erzählen. Und
ja, nicht genau. Und das ist der Punkt, wo ich sage, das können wir, da können wir manches möglich machen. Also bei uns, ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, dass ich im Berufsverband der PastoralreferentInnen tätig bin. Und wir haben KollegInnen, die in einem Arbeitskreis sexualisierte Gewalt arbeiten. Und zum einen gibt es dort KollegInnen, die sich dort gezeigt haben als Opfer und dort auch einen geschützten Raum gefunden haben. Und diese KollegInnen haben auch, auch Kontakt auch zu Opfern und haben da auch schon Gespräche auch geführt und das alles, wie du sagst, einfach in diesen geschützten, in geschützten Räumen, wo Menschen wirklich ehrlich sprechen dürfen und auch ehrlich gehört werden mit dem, was ihnen widerfahren ist. Und wie wichtig es ist, auch, auch die eigene Stimme auch zu erheben, wenn wir in unserem Raum von Kirche auch wahrnehmen, dass Äußerungen nicht gut getroffen werden. Also dass ein Bischof sich zum Beispiel so äußert, dass man sagt, das ist verletzend für Opfer. Und das dann auch, auch zurückzumelden und zu sagen, so können wir nicht sprechen. Das ist eine erneute Verletzung. Also das ist das, worunter viele Opfer auch leiden. Also das ist, dass Verletzungen immer wieder stattfinden. Aufgrund von Sprache, die gewählt wird, beispielsweise.
Mhm. Mhm. Haderst du manchmal mit deinem Beruf?
Ja, ganz klar. Also das kann ich nicht anders sagen, weil es eben diese Spannung ist, wie ich gesagt habe, auf der einen Seite ist das mein Glaube an Gott, der mich in meinem Leben trägt. Und dass ich sage, also ich habe so viele Menschen an der Seite, durch die ich auch zum Glauben gekommen bin und die mir auch, durch die ich auch, würde ich für mich sagen, Gott kennengelernt habe, von dem ich wirklich sage, der mich so annimmt, wie ich bin und dass ich einfach auch in jedem Menschen Gott entdecken kann und das dann oft einfach in der eigenen Kirche sehe, dass das, was mich so trägt, so sehr mit Füßen getreten wird. Also, dass über Menschen geurteilt wird, dass Menschen erleben, spüren müssen, dass sie nicht gut sind, wie sie sind, weil ihre Sexualität falsch ist oder weil es falsch ist, wie sie sie ausleben wollen. Und ich einfach mal sage, wenn wir einfach noch mal einfach aufhören würden, bei den Leuten ins Schlafzimmer zu gucken, wäre es auch schon allen geholfen. Und wenn wir noch mal einfach schauen würden, worum es wirklich geht. Und das ist doch eigentlich die Botschaft dann, dass das Leben gut ist, dass das Leben reich ist und dass es nach dem Leben weitergeht. Das ist für mich so das Wichtigste, dass das Leben hier nicht sinnlos ist. Und das aber auch von dem, dass wir alle ein gutes Leben haben sollen, in allem, was auch irgendwie in dieser Welt so schwierig und herausfordernd ist, dass glaube ich, jeder Mensch davon schon was spüren können soll und darf und hoffentlich auch tut. Und das ist eigentlich der entscheidende Grund, warum ich sage, natürlich hadere ich mit meinem Beruf. Ich habe das ja gesagt, so, das ist dieses Leben mit einem Ja, aber. Ja, ich arbeite dort und sehe vieles anders. Und natürlich würde ich mir wünschen, mich viel mehr identifizieren zu können. Mhm. Aber das kann ich nicht.
Aber haderst du so mit dem Beruf, dass du manchmal denkst, du machst was anderes besser? Oder bist du noch in einem anderen Haderungspunkt sozusagen?
Sowohl als auch. Also ich komme immer wieder und auch öfter an den Punkt, dass ich manchmal für mich selber sage oder auch mich mit Menschen, die mir auch nahestehen, austausche, dass es manchmal vielleicht ehrlicher wäre, zu sagen, dann denke ich manchmal, vielleicht könnte ich das, was ich eigentlich will, in einem anderen Beruf vielleicht auch viel besser ausdrücken. Und dann merke ich, dass ich mich oft im Kreis drehe und nochmal dahin komme und sage, aber ich habe mich doch irgendwann mal aus einem guten Grund dafür entschieden. Also das ist hat sehr viele Facetten und ist auch häufig davon abhängig, was auch von außen auf mich einprasselt. Also wenn ich, wenn ich nochmal ein gutes Gespräch mit einer Kollegin oder einem Kollegen oder auch mit FreundInnen hatte, wo ich nochmal gespürt habe, wie richtig ich an meinem Platz bin, oder auch, dass es auch Menschen gibt, die ähnlich unterwegs sind. Also was ich ganz schwer aushalten kann, ist, dass es so eine Lagerbildung gibt. So neben Maria 2.0 gibt es Maria 1.0. Und dass das dass gegenseitig sich vorgeworfen wird, dass man spaltet. Und ich habe für mich irgendwie immer das Gefühl, ich würde gern genau mittendurch gehen. Und das ist so ein ganz schmaler Grat und manchmal weiß ich gar nicht, ist da eigentlich daneben noch ein Platz, dass man miteinander da laufen kann oder muss man hintereinander gehen oder fällt man direkt sowieso irgendwo runter und gibt es nur noch diese zwei Seiten und das ist wie so eine Spannung, wo ich manchmal das Gefühl habe, es zerreißt. Und dann gibt es halt Tage, an denen die eine Seite mehr zieht und an den anderen die andere.
Ja, kann ich mir total gut vorstellen. Also, weil ich finde, dein Beruf oder schon allein ja auch dein Studium, das macht man ja auch wirklich aus einer Überzeugung heraus, ne? Also, das ist ja jetzt, ja. Und ich finde, das ist ja dann auch nochmal, man hat ja eine gewisse Ideologie oder also ein Glaube ist ja sowas, was Großes ja irgendwie auch so. Und also ich, man hat, wie soll ich sagen, also es ist schon so ein, ist ja eine ganze Einstellung, die dahinter steht auch, ne? Wenn man sich jetzt gegen den Beruf zum Beispiel entscheiden würde oder so. Das stelle ich mir nicht einfach vor, den inneren Konflikt auch.
Ja, ich glaube, das ist halt einfach, weil der Beruf halt sehr deckungsgleich auch ist, eigentlich mit dem, was ich glaube. Wenngleich es einfach, ich auch einfach denke, es gibt ja ganz viele Menschen, die an Gott glauben und das auch in ihren anderen Berufen ausdrücken. Und das ist, finde ich, immer so eine Frage auch, wenn es um Berufung geht. Also wozu sind wir berufen, wozu ist jeder Mensch berufen? Und ich sage halt immer, der Beruf und auch mein Beruf ist nur ein Teil davon. Das eigentlich, also christlich gesehen, würde ich sagen, ist jeder Mensch erstmal zum Menschsein und dann zum Christsein berufen und die Liebe Gottes in dieser Welt zu zeigen. Und die sehe ich halt bei ganz, ganz vielen Menschen. Also ich würde ja von meinem eigenen Glauben sagen, die sehe ich ja ganz oft auch bei Menschen, die von sich selber das nie sagen würden. Wenn ich jetzt sage, wenn wir hier so tiefe Gespräche führen können, dann ist aus meinem Glauben heraus, ist er ja mittendrin dabei und schenkt das uns auch irgendwie, dass wir als Menschen so miteinander reden können.
Es ist ganz schön, wenn du von der Liebe Gottes erzählst, fängt dein ganzes Gesicht an zu strahlen.
Ja, und das ist genau das, was dann mich selber auch so auch oft traurig werden lässt. Ja. Wenn ich dann selber sehe, wie wenig Liebe Gottes wir dann irgendwie in diese Welt senden. Ich hatte das ja, hatte ja dieses eine Zitat da aufgegriffen in unserer ersten Folge, dass das jemand gesagt hat, wenn die Kirche Segen verweigert, ist sie kein Segen mehr für diese Welt. Und ich glaube, das ist ein ganz krasses Bild. Eigentlich wollen wir ja füreinander Segen sein. Jeder Mensch ist ein Segen für jemand anderes. Und wenn segnen heißt nichts anderes, als jemand anderem was Gutes wünschen, was Gutes sagen. Und das können wir alle. Und das dürfen wir doch als Menschen auch und uns untereinander nicht verweigern. Und das ist ja was, da geht es ja um Liebe. Also da ist ja das, was und das ist ja das, was uns als Menschen miteinander verbindet. Und Und gleichzeitig ist es auch das, was so verletzlich ist, weil es so menschlich ist, dass Menschen eben auch nicht nur lieben, sondern Menschen auch Hass und Wut und Gewalt auch in diese Welt bringen.
Ja. Ich habe letzt nach der Aufnahme noch zu Birte gesagt, dass ich früher, als ich noch nicht wusste, also als ich noch nicht wusste, dass nur Männer Priester sein dürften und so, habe ich früher immer gedacht, dass du mal hier den ganzen Bums übernimmst.
Ja, man muss dazu sagen, dass wir uns schon von klein auf kennen, tatsächlich, ne? Also, Sandra, du warst, glaube ich, zwei Klassen über mir in der Grundschule, wenn ich richtig rechne. Ja. Also, und einfach von klein auf kennen wir uns aus dem Dorf schon, ne? Deshalb, Inga, zu deinem...
Ja, genau. Ja. Ich habe meine Kirchenkarriere fing ja an mit dem Fahrbrief austragen und Birte, euer Haus war damit dabei.
Ja, ich weiß noch, ich war Straße. Ich war mal Messdienerin, bevor ich überhaupt zur Kommunion gegangen war. Also zwar meine Schwester, sie war schon, die war schon Messdienerin und ich glaube, es war irgendwie ein Mangel oder irgendwas. Und dann hat der Pastor, gefragt und ich war auf jeden Fall super aufgeregt und fand's toll. Also es war ja so ein bisschen wie auf der Bühne stehen irgendwie auch so. Und dann muss man natürlich, dass man im richtigen Moment halt das Richtige dann auch macht. Und zwar immer, waren auch welche aus der Klasse meiner Schwester, waren auch, glaube ich, da noch welche dabei. Und dann war es immer so, ja, ich soll immer einfach nachgehen. Und ich war total stolz, dass ich Messdienerin sein konnte, obwohl ich überhaupt noch gar nicht zur Kommunion gegangen war.
Ja, hast du was erreicht.
Dann würde ich sagen, vielen Dank, liebe Sandra, dass du nochmal bei uns warst und dich mit uns unterhalten hast.
Ja, vielen Dank, dass ihr mich nochmal eingeladen habt, dass ihr nochmal gesagt habt, wir reden nochmal weiter. Es hat auch, also ich würde gerne sagen, es hat Spaß gemacht, aber das ist auf jeden Fall der falsche Begriff. Ich danke euch einfach, dass wir uns so austauschen konnten und ihr da so ehrlich Fragen gestellt habt und ich bei vielem auch keine Antworten habe.
Aber es ist ja auch gut, wenn man Fragen hat und nicht auf alles ja eine Antwort immer schon haben muss.
Also genau. Das ist das Wichtigste.
Danke dir.
Ja, sehr gerne. Ja, besser keine Antwort auf Fragen, die gestellt werden, als wir haben ganz viele Antworten auf Fragen, die niemand stellt.
Das war wieder eine neue Folge Bibilinger Raum für. Nach dieser kleinen Pause geht es aber jetzt in 2 Wochen wieder weiter mit der neuen Folge, dann wieder mit spannenden GästInnen. Wir freuen uns, wenn ihr einschaltet. Wenn euch die Folge jetzt gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Kommentar da, schreibt uns eure Gedanken per Nachricht und vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Wir freuen uns. Alles Liebe.